Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine Stimme aus Frankfurt am Main, wo der Schriftsteller Ulf Erdmann-Ziegler lebt. Er ist vergleichsweise spät zum literarischen Schreiben gekommen, hat journalistisch, essayistisch gearbeitet, war Kunstredakteur bei der Berliner Taz, ist großer Fotoexperte. 2007 erschien dann sein erster Roman, da war schon Ende 40. Und vielleicht ist es deshalb schon so ein reifes, muskelstarkes Buch gewesen, einem souveränen Stil von einer Beschwingtheit auch, wie ein Kritiker schrieb, als hätte Ulf Erdmann-Ziegler nie etwas anderes getan. Und dieses Urteil hat der Autor dann ein ums andere Mal bestätigt in weiteren durchweg gefeierten Romanen. Jetzt gibt es schon den sechsten. Mann ohne Kind heißt er, lapidar. Guten Morgen nach Frankfurt. Willkommen, Herr Ziegler.
Hallo, Herr Scholl in Berlin.
In Ihrem Buch erzählen Sie die Geschichte der 17-jährigen Miki, die plötzlich in Oles Leben tritt und alles verändert. Gleich am Anfang werden wir diese ungleiche Beziehung eingeführt. Miki ist 40 Jahre jünger als ich oder ich bin 40 Jahre älter. Miki war ein Geschenk, heißt es hier. Was ist das für eine Beziehung, die die beiden haben?
Ja, das ist eine Beziehung, der viele, viele Beziehungen vorausgehen. Denn wenn man ohne Kind ist, erlebt man die Kinder anderer Leute ja anders. Und man versucht vielleicht auch mit den Kindern, die easy und klug sind, Kontakt aufzunehmen. Und das gelingt manchmal, wenn sie 4 sind, wenn sie 10 sind, wenn sie 13 sind. Meistens verlischt das wieder, selbst wenn man Pate ist. Und hier ist es nun ein anderer Fall. Das Kind ist klug, aber nicht easy, sondern ziemlich bedrückt. Es ist, als die beiden sich kennenlernen, schon 17 und dann stellt sich heraus, es hat keinen Vater mehr. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache.
Was war für Sie aber der Ausgangspunkt eigentlich dieser Geschichte oder der Ausgangspunkt, die erste Idee zu diesem Buch? Die Figur eines Mannes, dem die Vaterrolle fehlt, die Überschrift Mann ohne Kind, die klingt in meinen Ohren so ein bisschen wie ein Arbeitstitel.
Nein, der Arbeitstitel hat ganz anders geheißen. Nein, tatsächlich kommt das aus einem Gespräch mit einer Freundin in New York, die sozusagen über diesen Kontext für mich nachgedacht hat und aus der es plötzlich rausplatzte und sagte, ja, das ist doch klar, dann ist das ein Man Without Child. Und ich dachte, das ist ja super, da haben wir gleich einen internationalen Titel. Und so ist es Mann ohne Kind geworden. Es ist natürlich eine Negation. Es gibt ja auch von mir einen Roman, ein paar Jahre früher, der heißt Nichts Weißes, auch eine Art von Negation, vielleicht deutlicher. Und ich wollte diese Geschichte aufschreiben und habe sie kondensiert und zugespitzt. Und sie geht ja auch nicht gut. Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwichtig dabei.
Das hätte ich jetzt nicht verraten, aber...
Hätten Sie nicht verraten?
Nein, beide, halten wir noch ein bisschen die Spannung. Beide begegnen sich das erste Mal in Berlin, also in einem Künstler- oder Wissenschaftskolleg, in der Villa Wolfgang heißt sie. Ole arbeitet an einem Fotoband. Miki ist mit ihrer Mutter für ein Jahr in der Stadt und der erste Teil, der liest sich so wie so ein kleiner Berlin-Roman, so auf Oles Roller fahren sie durch die Stadt, geht zum Wannsee, durch den Grunewald, an die Kliniker Brücke. Miki hält sich so auf dem Roller eng an Ole fest und dann hört man Ole sagen, ich will sie irgendwie bei mir haben, was auch immer es genau ist. Ist das so eine Liebe, die er selber nicht versteht?
Nee, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es gibt Beziehungen, die kann man nicht verstehen und alles, was an Sinn zumindest offiziell fehlt, das muss man individuell dazu tun. Und je mehr man dazu tut, desto mehr Stoff entsteht, den man auch für ein Gebäude halten kann, vielleicht für ein Schloss oder eine Villa. Und diese Villa wird quasi immer voller und immer unübersichtlicher. Und das ist eigentlich die Geschichte, die ich erzählen wollte, dass das so ist.
Also diese tiefe Empfindung, die wird kontrastiert auch mit den Beobachtungen von Oles Ehefrau, Dolly, die fragt ihn einmal, was ist denn mit ihr? Worum geht es denn eigentlich? Und er antwortet dann, ja, ich liebe sie. Als Kind.
Naja, sie fragt noch was dazwischen. Ne? Er sagt, ich liebe sie und sie sagt, du liebst sie? Und er sagt, ja, als Kind.
Ich bin.
Er wird auf die Probe gestellt.
Er wird auf die Probe gestellt und Entschuldigung.
Er wird symbolisch auf die Probe gestellt, ne? Weil er ja mit der Idee schon kokettiert, heimlich sie zu adoptieren. Und dann kommt er darauf, das Gesetz mal zu Rate zu ziehen und sieht, dass es überhaupt nicht geht. Also adoptieren kann man ganz im Prinzip nur vollweisen. Aber das hat natürlich in der Vorgeschichte bei dem Paar, weil das Paar ja auch mal den Gedanken hatte zu adoptieren, aber diese Frage wird nicht vom Erzähler selbst aufgebracht, sondern eben von Miki, dem Kind. Das ist das Überraschende, ne? Miki schlägt zurück.
Aber sie ist ja schon 17 und Herr Ziegler, ich bin Ihnen wirklich persönlich dankbar, dass Sie es wirklich vermieden haben, hier so eine erotische Komponente reinzubringen. Ich glaube, Sie werden ganz oft danach gefragt werden, ne? Ach Gott, mittelalter Mann, 17-jähriges Mädchen oder so, da muss doch was sein. Und das machen Sie sozusagen wirklich, wirklich so diskret oder vielmehr, Sie machen es gar nicht und es spielt überhaupt keine Rolle. Und ich glaube aber trotzdem, dass wahrscheinlich beim Schreiben es für diese eine Rolle gespielt hat, weil man denkt, naja Gott, es ist natürlich irgendwie ein erotisches Verhältnis auf irgendeine Weise.
Naja, natürlich werde ich danach gefragt, aber es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil solche Beziehungen können ja nie Vater-Kind-Beziehung werden. Das ist ja völlig unmöglich. Also ich würde sagen, gerade das Gegenteil ist der Fall. Nur wenn das klar ist, dass das Mädchen nicht als Frau begehrt wird, erst dann geht die Geschichte ja wirklich los.
Es ist a sign of the times bei uns, wissen Sie, dass man ständig so in diesen Beziehungen danach fragt. Und deswegen fand ich es so angenehm. Weil es ein Tabu ist. Also Ole ist wirklich ein väterlicher Freund. Er kümmert sich um eine neue Schule, als Miki ihren Unterricht abbricht. Zu Miki sollten wir vielleicht auch noch sagen, sie hat einen deutschen Vater, den sie verloren hat. Der ist früh gestorben. Na? Ja. Und für sie wird er ein Ersatzvater, obwohl sie auch im Laufe des Romans sich immer mehr auch emanzipiert und auch ein bisschen die Kontrolle übernimmt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Moment in der Entwicklung der beiden, ne?
Ja, und sie bleibt ja nicht 17. Die Geschichte geht ja über 2 Jahre. Und dazu kommen ja die Besuche in Japan und er lernt ja auch ihre Großeltern kennen. Also Ole wird ja eingebunden in ein ganzes Familiensystem, was übrigens keine Kleinfamilie ist, sondern eher eine Patchwork-Familie. Eine sehr ungewöhnliche Familie sogar, die auch zwei Künstler mit einschließt, Onkel und Tante. Und da driftet er hin und fühlt sich natürlich auch deshalb sicherer. Ich meine, wenn man das schafft, das, was man eigentlich begehrt, transkontinental einzufädeln, dann darf man sich ja auch sicher fühlen.
Das ist ein weiteres faszinierendes Motiv. Japan, Deutschland, also Ole folgt Miki nach Tokio. Sie sind selber japanophil, wenn das der richtige Begriff ist, waren oft in Japan. Dieses wirklich ja so merkwürdige Land zwischen größter Tradition, größter Kulturgeschichte und gleichzeitig Hightech, super, mega, modern. Welche Rolle spielt dieser Ort jetzt für das Verhältnis zwischen den beiden? Warum haben Sie das hier so inszeniert?
Weil dieses Kind Miki eigentlich in Deutschland so erscheint, als habe es vor allem Defizite. Und es ist ja auch nicht leicht zu verorten, also wie nennt man das, ethnisch. Und dort in Japan, obwohl es ein deutsch-japanisches Kind ist, ist es ja zu Hause. Und wir haben ja auch die Schriftschranke. Man kann ja Japan nicht einfach lesen, wenn man die Kanji nicht gelernt hat. Und insofern kann Miki ja Ole dieses Land aufschließen. Das tut sie aber aus der Perspektive einer hoch-japan-kritischen Familie. Die zum Beispiel einem Philosophiekreis angehört, der von einem Transvestiten angeführt wird.
Welches Verhältnis haben Sie denn zu Japan?
Also ich war schon immer fasziniert von bestimmten Ländern, die ich irgendwie für außenliegend gehalten habe oder für abgeschlossen. Mal war ich ein großer Schweden-Fan, später Irland, Nordirland hat mich sehr interessiert. Dann wurde es die Schweiz und irgendwie ist der Fabel nach Japan gegangen und zwar lange bevor ich selbst da war. Das kam auch durch Filme und durch Fotografie. Und als ich dann zum ersten Mal da war, das ist jetzt aber auch schon fast 20 Jahre her, da war Japan für mich die Einlösung aller Versprechen und eine Bestätigung, dass es ein perfekter Spiegel des Westens ist. Aber nicht, weil es ist wie der Westen, sondern weil es ihn nur spiegelt.
Sie sind nicht nur Schriftsteller, Herr Ziegler, sondern auch Kunst- und Fotokritiker, haben also einen sehr geschulten Blick fürs Visuelle. Ich finde gerade die Japan-Szenen, die leben auch von diesem ihrem Talent. Inwieweit, habe ich mich gefragt, beeinflusst aber auch diese Arbeit oder inspiriert diese Arbeit Ihre Arbeit an der Sprache? Also was auffällt, sind diese unglaublich genauen fotografischen, würde ich schon sagen, Beschreibungen und Szenen, also wie die Mickey in der Villa Wolfgang immer so haargenau durchs Küchenfenster krabbelt. Das ist so klasse gemacht.
Ja, das
mischen sich da sozusagen, ja, die ästhetischen Sinne des Ulf Erdmann-Ziegler.
Ja, ganz bestimmt. Also ich bin natürlich geschult an Bildern und wenn ich versuche, eine Szene zu beschreiben oder einen Ort zu beschreiben, dann gleiche ich das ab mit möglichst allen Bildern, die mir dazu einfallen. Insofern bin ich bin schon ein Beobachter, aber ich bin kein ganz unschuldiger Beobachter. Und dieses Buch ist nur insofern neu, als ich den Erzähler Ola habe selbst einen Spezialisten in Visualität sein lassen. Das habe ich so zum ersten Mal gemacht. Ich hatte eigentlich das feste Vorhaben, die Fotografie aus meinen Büchern ganz rauszuhalten. Der fotografische Blick allerdings ist mir seit meinem ersten Roman Hamburger Hochbahn nachgesagt worden. Und ich habe mir immer heimlich gedacht, ich sage jetzt nichts, weil es ist immer schön, wenn man durch irgendwelche Worte beschrieben wird, aber es sind ja Szenen in Bewegung. Und dennoch erscheint es offenbar den Lesern nicht als Film. Und das bleibt für mich in gewisser Weise ein Rätsel. Und das ist aber ganz gut für mich, weil ich so in diesem Zwischenraum gut weiterschreiben kann.
Mann ohne Kind, der neue Roman von Ulf Erdmann-Ziegler. Jetzt im Waldstein Verlag veröffentlicht mit 228 Seiten für 24 Euro. Danke Ihnen, Herr Ziegler, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Danke, Wiedersehen.
Tschüss.